Geht es bei der Digitalisierung wirklich um die Technik? Sascha Zöller, Experte für digitale Verkaufsförderung, hilft Unternehmen seit mehr als 20 Jahren mit den ständig verändernden Rahmenbedingungen in der Wirtschaft umzugehen und weiß, was die größten Erfolgstreiber sind. Mit der Digitalisierung beschäftigt er sich schon lange. Was wir wissen ist, die Digitalisierung lässt sich nicht mehr vermeiden. Wie wir damit umgehen, ist allerdings eine andere Sache. Sascha sagt ganz klar, es kommt auf die Einstellung und die dahinterliegenden Konzepte an, ob wir zu den Gewinnern oder Verlierern gehören. Am Beispiel Flixbus wird deutlich, was das bedeutet. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski. Ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews. Und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo meine Damen und Herren, es ist Mittwoch und es ist Podcast-Zeit für Bau dir deine Zukunft. Heute bei mir im Podcast ist der Business Coach für digitale Verkaufsförderung Sascha Zöller. Servus Sascha.
Hallo Silvia, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Sascha, wir zwei kennen uns schon eine ganze Weile und du hast jetzt ganz frisch ein Buch rausgebracht, das heißt Ja zur Digitalisierung. Jetzt geht's in deinem Buch, was ich vielleicht zu Anfangs vermutet habe, mal wieder darum, naja, jetzt wieder einer, der so über Digitalisierung schreibt, ist ja quasi jetzt gerade so ein Hype. Aber nein, beim näheren Reinschauen hat mich eins sehr gefreut. Du sagst nämlich, Leute, was braucht es eigentlich für eine Einstellung, damit ihr überhaupt daran teilnehmen könnt und damit das alles überhaupt fluppt? Und das finde ich schon ziemlich cool. Wie bist denn du da drauf gekommen?
Naja, ich bin eigentlich schon seit über 20 Jahren Berater und bin eigentlich in der IT-Branche immer unterwegs, habe viele Branchen auch besucht und mit Strategien und Umsetzungsprojekten auch begleitet. Die Gesprächspartner waren alle in der Regel älter als ich selber. Und irgendwann mal habe ich halt auch festgestellt, dass genau diejenigen immer starr an ihrem Konzept festhalten und versuchen, dachte eben auch die Welt eben zu regieren. Und auch ihre Entscheidungen und auch ihre Grundlagen für die Entscheidung immer zu rechtfertigen. Und wenn ich auf der anderen Seite viel mit Startups unterwegs bin, jetzt in der neueren Zeit, in den letzten 2-3 Jahren, ist das genau die andere Welt. Die probieren sehr viel aus und sind nicht starr an ihren Konzepten gebunden. Und das war mir wichtig, an dieser Stelle auch auf die Unternehmer zuzugehen und sagen, hey, was müsst ihr eigentlich für eine Einstellung zukünftig mitbringen, damit ihr auch zukünftig ein Unternehmen habt und aufbaut und auch etabliert auf stabilen Beinen, was auch in den nächsten 10 oder 15 Jahren auch noch Mitarbeiter anlockt auf der einen Seite und auch für Kunden interessant ist. Und wir wissen ja alle, dass das Thema Digitalisierung ein großes Thema ist. Keiner kann es eigentlich so richtig greifen. Keiner kann für sich entscheiden, was die Digitalisierung für sich auch ist. Aber mir war es an der Stelle eben sehr wichtig, rüberzubringen, dass ich vielleicht auch mal meine eigene Einstellung überprüfe, ob die langfristig so in der Form noch zukunftsfähig ist.
Okay, das heißt jetzt gerade, für Unternehmen ist es wichtig, mal hinzuschauen, wo stecken eigentlich die Golden Nuggets auch in dieser Digitalisierung? Was habe ich davon, wenn ich mich damit auseinandersetze mit einem guten Mindset, so dass ich eigentlich auch meine Mannschaft mitreißen kann, oder?
Absolut. Also hier geht es auch wieder große Beispiele, die es eigentlich uns vorgemacht haben, die eher im B2B-Bereich unterwegs sind, die auch ganz krasse Wege gegangen sind, die vielleicht auch für uns alle eigentlich eine Vorbildfunktion haben sollte. Und da fällt mir als erstes Unternehmen ein Glöckner, wo der CEO, der Gisbert Rühl, irgendwann mal gesagt hat, ich muss unbedingt mal eine Silicon Valley-Tour machen nach USA, um einfach mal zu gucken, wie die da drüben arbeiten, denken, wo ja eigentlich die ganze Welt eigentlich regiert wird, was das Thema Digitalisierung betrifft. Und er ist mit einer einzigen Frage rübergeflogen und hat versucht, da Antworten zu finden. Und die Frage lautet einfach, was würdet ihr im Silicon Valley tun, um meine Branche zu zerstören? Okay. Ist eine einfache Frage, die ist aber sehr extrem, weil die Antworten ziemlich schnell klar und einfach waren. Und somit hat Gisbert Rühl, CEO von Klöckner, festgestellt, dass es doch einfach ist, mit viel Geld, mit einem guten Konzept und die Stahlhandelsbranche wirklich zu attackieren, bis dahin gehen, dass Klöckner vielleicht dahin gehen und die Branche selbst auch vielleicht komplett neu umstrukturiert ist. Mit diesen Eindrücken zurück, positiv wie negativ, ist er nun mal hingegangen und hat das komplette Unternehmen umgekrempelt, hat sich den Fahrschein geholt gegen große Widerstände und ist heute einer der führenden Player, was den Stahlhandel betrifft, weltweit und ist sicherlich einzigartig in diesem Umfeld zu sehen. Und wenn man überlegt, dass dieser Mann auch eine gewisse Seniorität hat, das ist also keiner, der gestern zwei Startups hochgebracht hat und jetzt bei Klöckner im Stuhl sitzt, sondern der hat seine eigenen Maßgaben komplett über Bord geschmissen und hat gesagt, was muss ich tun, damit dieses Unternehmen zukünftig, ich sage jetzt mal, überleben kann und zukunftsfähig ist. Das hat er auch radikal getan und hat sich jetzt somit mit dieser Umstellung an die Spitze der weltweiten Stahlhandels gesetzt.
Also das heißt, der hat verstanden, aufgrund dieser Erfahrung, die er im Silicon Valley gemacht hat, dass wir in einem massiven Change uns befinden, ob wir jetzt wollen oder nicht. Das ist ja eigentlich im Prinzip die Botschaft, die ihr da mitschwingt.
Ja.
Und dass es gilt, das aktiv anzupacken.
Absolut, absolut. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Welt, in der wir uns aktuell befinden, gerade in einer gerade Übergangsphase befindet. Und das ist so ein bisschen so die Gefahr, die ich gerade beim Mittelstand eben auch sehe. Und zwar, was meine ich damit? Der Mittelstand ist in dem groß geworden, also wenn ich jetzt mal die Unternehmenslenker 50 plus sehe, die haben die Nachkriegszeit überlebt, die haben gesehen, wie das Wirtschaftswunder war, Wirtschaftskrise, Ölkrise, all diese Themen haben ja durchlebt und haben eigentlich von einem sicherlich Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt hintrainiert, der dazu führt, dass heute der Käufer als solcher sehr informiert ist und sehr bewusst ist, was er auch tut. Aber wir halten eigentlich mit unseren alten Mechanismen eigentlich immer noch dagegen. Und diese Denkweise gilt es sicherlich aufzubrechen.
Okay, also was empfiehlst du von der Vorgehensweise? Wenn ich jetzt also wirklich ein mittelständisches Unternehmen habe und lange am Markt bin, weil das ist ja ein Stück weit das, was du sagst, weil es lange am Markt hat Erfolge eingefahren, vielleicht immer noch richtig gut im Sattel. Was empfiehlst du genau diesen Unternehmen und wo sollen die hinschauen? Kann ja nicht jeder in Silicon Valley reisen? Oder vielleicht kann schon, aber muss er vielleicht nicht?
Naja, ich würde es ähnlich sehen. Also ich würde es ähnlich sehen, was das Budget, was auch den Weitblick hinblickt. Nicht jeder ist auch der englischen Sprache so wichtig und mächtig, dass er unbedingt darüber fliegen muss. Das ist gar nicht mal so notwendig. Dafür haben wir in Deutschland eigentlich auch zu viele Plattformen, die es einerseits im Internet zur Verfügung gibt, sich Informationen zu besorgen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist der erste Schritt für die eigene Erkenntnis, ist, sich einfach mal mit jungen Leuten auseinanderzusetzen. Wie denken die, wie arbeiten die, wie kommunizieren die auch heute? Und die Mitarbeiter von heute sind auch die Mitarbeiter von morgen. Das heißt, wenn ich heute in meinem Unternehmen keine gute Plattform und für neue Mitarbeiter und für gute nachfolgende Mitarbeiter finde oder auch biete, würde ich demnächst auch keine Mitarbeiter mehr finden. Das ist auch so eine gefährliche Geschichte. Wir haben ja immer schon The War of Talents. Haben wir die ganze Zeit ja schon, dass wir ein Thema haben, dass wir die richtigen Leute für die richtigen Arbeitsplätze, für die richtigen Aufgaben fast schon gar nicht mehr finden. Gerade im hochpreisigen, beziehungsweise auch im validen Umfeld auch, die flexibel denken, die breit aufgestellt sind, die einfach verschiedene Fähigkeiten mitbringen, die wir heute brauchen, auch im Soft-Skills-Bereich.
Lass mich gerade da mal gleich einhaken. Du sagtest, wenn man keine gute Plattform mehr bietet, was heißt das denn? Was braucht man denn, um eine gute Plattform bieten zu können?
Fangen wir doch mal oben an. Viele Unternehmer haben es, glaube ich, versäumt, in den letzten Jahren ein ganz klares Zielbild aufzumalen. Auch im kleinen Mittelstand, weiß nicht, vielleicht nicht notwendig, aber für was steht eigentlich dieses Unternehmen? Was will dieses Unternehmen erreichen? Wofür ist es da? Und in vielen Beratungstätigkeiten komme ich immer wieder an den Punkt, dass viele Unternehmen ihr Portfolio so weit aufgebläht haben, weil ein Kunde mal danach gefragt hat und wollte es haben. Und dann hat man es einfach angeboten, einmal, zweimal, danach ist es in Versenkung geraten. Und wenn man hinterher die Kosten nutzen und auch Kostenertragsseite sieht, merkt man relativ schnell, das hat nichts gebracht. Also erste Frage, erste Beantwortung deiner Frage, erster Teil davon ist das Thema, für was steht das Unternehmen? Wo will das Unternehmen hin? Genau, also wir wissen ganz klar, wo Tesla hin will, wir wissen ganz klar, wo Apple hin will, auch wenn es vielleicht auch eine aktuelle Veränderung hat. Aber wir wissen wenig darüber, wo Samsung genau hin will, obwohl es ja auch gute und technologisch hochwertige Produkte anbietet. Aber ein klares Bild, wo Samsung zukünftig hin will, existiert nicht. Und so lässt sich die Liste ziemlich fortsetzen.
Okay, also da machst du mir ja sehr, sehr Hoffnung mit deinem Ansatz, weil das ist ja auch meine Botschaft, zu sagen, kümmert euch um eure Vision, kümmert euch um Orientierung und Fokus, um die Mannschaft auch mitnehmen zu können, und zwar nicht nur kognitiv, sondern eben auch emotional.
Absolut. Und wenn wir überlegen, was Glöckner jetzt damit auch gemacht hat von dem Beispiel, die wollen die führende Plattform aufbauen für den internationalen weltweiten Stahlhandel. Und die gehen sogar noch weiter in dem Schritt, dass sie nicht nur sagen, wir geben eine Plattform vor, wo Stahlhandel passiert, sondern wir sind sogar so radikal, dass wir hingeben und geben diese Plattform an eine Investorengruppe ab, die also extern betrieben wird, dass also gar nicht mehr Glöckner derjenige ist, der diese Plattform betreibt, sondern Glöckner im Endeffekt nur noch ein Spielbeil oder ein Spielteilnehmer in diesem Spiel auf dieser Plattform sein wird, wird aber auf der anderen Seite den meisten Wissens- und Erfahrungsvorsprung haben in diesem Umfeld. Da kann man sehen, wie radikal manche Unternehmer in ihrer Entscheidung und ihrer Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auch sind. Und da ist es ganz klar gesetzt, Glöckner will weit der führende Stahlhändler sein im Amazon-Bereich und im Stahlhandelbereich und bezeichnet sich selbst auch als Amazon des Stahlhandels. Und das zeigt eigentlich schon eine ganz klare Visionierung.
Absolut. Also das ist ein kecker, großer Schritt gewesen, der, wenn ich dich richtig verstanden habe, sowas wie eine Plattform, eine gute Plattform für junge Leute geschaffen hat, weil sie einmal wissen, wo sie hinwollen. Zum anderen wirklich geguckt haben, wie werden wir zukunftsfit?
Ja.
Was braucht's, damit wir morgen noch mitspielen können? Und wenn diese zwei Dinge erstmal schon eingetütet sind, dann habe ich auch eine gute Plattform, junge Leute anzuziehen.
Zumindest mal im Verständnis, wofür stehe ich jeden Morgen auf? Das ist ja immer das große Wissen. Welchen Fußabdruck hinterlasse ich in dieser Welt mit meiner Themen? Das für die nachfolgenden Generationen, die Generation Y und Generation Z, die jetzt immer weiter kommt, die eigentlich komplett andere Ansprüche hat an ihren Lebensstil, als wir die vielleicht haben, die noch in der Generation Babyboomer groß geworden sind, wo vielleicht noch gewisse Statussymbole einfach zählen, und auf der anderen Seite in dieser Generation Y und Z, die einfach sagen, wir dürfen nicht mehr so stark die Welt belasten mit Umwelteinflüssen und Ressourcenverschwendung. Darin kann man natürlich auch schon erkennen, wie wichtig es ist, auch solche sozialen Themen eben mit einfließen zu lassen oder ökologische Themen.
Ja, und ich sage immer, es gibt ein Mantra, das nicht mehr gebetet wird von deren Eltern jetzt, und das heißt, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Also meine Eltern hatten das immer noch auf den Lippen, sie sagen, lernt's mal gescheit, werd's was, macht's Karriere, schaut's, dass ihr unabhängig werdet. Und heute haben diese jungen Leute ja so viel Sicherheit und kennen eigentlich, zumindest in Deutschland, kaum Armut, so dass die sehr gebettet sind und auch Zeit haben und Lust haben, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, die neben einer möglichen Karriere auch noch locken und von denen ja auch für notwendig erachtet werden.
Ich glaube, eine zweigeteilte Gesellschaft. Es gibt ja einmal die Gesellschaft, die wirklich was erreichen möchte, die auch nach Wissen, ich sage jetzt mal, interessiert ist, Wissen aufzunehmen, sich weiterzubilden, ohne dass es der Chef unbedingt auch bezahlen muss. Mhm. Aber heute, glaube ich, wir leben heute in einer Generation, wo wir nicht mehr notwendig unbedingt eine Ausbildung benötigen, um erfolgreich zu sein oder den Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich habe die, wenn ich einfach nur mal so reinfleißen lasse, ist das Thema Influencer. Es gibt einen Markt, wo man heute mit Instagram-Accounts zum Influencer werden kann, sich eine große Gefolgschaft heranziehen kann und damit auch seine Auskommen und sein Einkommen eben auch generieren kann. Dafür braucht es noch nicht mal ein Studium. während hochausgebildete Ärzte jahrelang durch Studium und praktisches Jahr und was sonst noch alles dazu gehört, quasi immer noch am Anfang ihrer Karriere schwer am Hungertuch lagen, weil sie einfach die Kosten, die sie vorher für Studium und Ausbildung haben, noch nicht im Griff haben. Also da ist irgendwie so ein starkes Ungleichgewicht. Auf der anderen Seite bietet sich aber auch die Möglichkeit, für diese jungen Leute eigenständige Startups zu gründen, weil das Geld ist da, die Nachfrage steigt immer mehr. Es wird halt nur gefragt, wie investiert und worin investiert wird. Aber man sieht es ja auch am Arbeitsmarkt und der Wirtschaft. Man sieht immer mehr, die Wirtschaft, wenn sie floriert und gut ist, sind weniger Startups oder werden weniger Startups gegründet, was natürlich auch wieder dem sozialen Gedanken deutsche Bürger eben auch beinhaltet. Wir haben das größte Pro-Kopf-Lebensversicherungskonto. Wir geben für Sicherheit in unserem Land sehr, sehr viel Geld, auch für die persönliche Sicherheit auch. Und das spiegelt sich natürlich bei solchen Risikoentscheidungen, wie gründe ich ein Startup und arbeite 60, 70 Stunden die Woche für mich selber oder gehe ich lieber hin und lasse mich anstellen und arbeite 40 Stunden für den Traum eines anderen? Das ist einfach so die Frage.
Ich glaube, da passt je nach Menschentyp das eine oder das andere. Aber wenn wir jetzt schon bei der wir waren ja gerade bei der Digitalisierung, wir waren dabei, dass zukunftsfähig zu werden, geht nicht mehr ohne Digitalisierung. Sehr, sehr viele Startups, denke ich, haben das sowieso verstanden, weil sie in der Hauptsache mit Ideen, die die Digitalisierung mit beinhaltet, starten. Und du hast in deinem Buch von drei Prinzipien der Startups gesprochen. Was sind das dann für welche, die ich brauche, damit ich quasi das, was die können, auch in einem mittelständischen Unternehmen mir zu eigen mache?
Naja, es ist ja erstmal nochmal grundsätzlich für ein gemeinsames Verständnis nochmal aufzubringen, ist, Startups sind eigentlich nichts anderes heute als Businessmodelle, die noch entwickelt werden müssen. Während ja heute bestehende Unternehmen und wenn sie erfolgreich sind, auch damit bewiesen haben, dass deren Geschäftsmodelle ja eigentlich quasi funktionieren. Und die müssen jetzt nur noch skalieren oder ausbauen. Bei einem Startup sieht es eben danach aus, dass er am Anfang ein Konzept, eine Idee, eine Vision oder was auch immer ins Leben gerufen hat und hat dafür Geld bekommen, es umzusetzen. Und das ist schon mal die erste Einrichtung, die Unterscheidung, die wir heute eigentlich mitbringen. Das heißt, bei vielen Startups ist einfach dieses Try and Error, dieses Ausprobieren und sehen, was passiert, dieses Ausprobieren, Messen, Analysieren, Anpassen und das immer weiter, aber immer dranbleiben an dem Ziel, das Produkt, die Dienstleistung, das Startup wirklich auf den Markt zu bringen. Und ich habe immer so das Gefühl bei den mittelständischen Unternehmern, die sagen, naja, jetzt habe ich einen Facebook-Account aufgemacht, habe ich drei Posts abgesetzt, habe aber keine neuen Kunden gefunden, also funktioniert Facebook bei mir gar nicht. Das ist natürlich die extreme andere Seite, die existiert. Und ich glaube, die Grundeinstellung, was wir von Startups lernen können, ist einfach dieses Ausprobieren, auch diese Möglichkeit zu schaffen, Erfahrungen zu sammeln, die wir heute benötigen. Dazu können wir natürlich auch überlegen, ob man noch Methodiken mit dabei führt. Aber grundsätzlich sind wir ja in unserem Gefilde sehr wirtschaftlich orientiert. Das heißt, ich gebe 1 Euro als Investment aus und der muss ich nach einer gewissen Zeit ja auch wieder refinanzieren, sodass ich nach einer gewissen Zeit, nennen wir mal ein Jahr, Minimum 1 Euro oder 10 Cent als Gewinn raus haben muss. Und das funktioniert in der Startup-Welt leider noch nicht mal. Wenn wir überlegen, dass YouTube, ich glaube, beim Verkauf an Google, glaube ich, 420 Millionen US-Dollar Schulden hatte in den Startups beziehungsweise in den finanzierenden Unternehmen. Daran sieht man auch, wie lange der Atem hier gewesen ist, das Unternehmen entsprechend profitabel eben auch zu machen. Aber ein kurzer Schwerpunkt, ich kann das immer wiederholen und es ist einfach, was meine Empfehlung ist, auch für Unternehmen, egal in welcher Größe, einfach mal Dinge ausprobieren, kleine Teams schaffen, kein großes Bohai drumherum machen, einfach mal machen, einfach mal in die Möglichkeiten reingehen, zu überlegen, ich gebe jetzt ein gewisses Budget dafür aus, aber ich möchte dahinter ein Ziel sehen und wenn ich dieses Ziel nicht sofort erreiche, dann muss ich mich hinterfragen, warum nicht, habe ich die richtigen Leute an Bord, habe ich die richtigen Technologien an Bord, nutze ich die richtigen Methodiken, also eher nicht mit diesem Wirtschaftlichkeitsgedanken ranzugehen, eher sondern mit diesem spielerischen Gedanken. Das ist sicherlich die erste Grundlage, die wir von Startups lernen können. Und ich nehme auch ein schönes Beispiel wieder, worum es um die Einstellung geht, eine richtige Einstellung zu finden und dann zu zeigen, dass es erfolgreich ist. Kennen wir vielleicht auch mit dem Thema, was nicht so offensichtlich war, ist aber das Thema Flixbus. Ich meine, du kennst es vielleicht auch, dieser Bus, der für 9 Euro von München nach Berlin hochfährt.
Genau, diese grünen Busse sind das.
Genau, ne? Das sind die grünen Busse, wo man für ganz günstig Geld, für kleines Geld eben, qua mit einer hohen Anreisezeit, aber trotzdem für eine günstige Möglichkeit von A nach B fahren kann. Und ich hatte die letztes Jahr auf einer Bühne gesehen in München bei der großen Startup-Convention, die Bits and Pretzels. Und da hatte der CEO drüber gesprochen, hat einfach klar gesagt, wir sind keine Mobility-Company, sondern wir sind eine Technologie-Company. Und daran sieht man eigentlich auch schon die Einstellung, die die mitgebracht haben, haben sich nie als Transport- oder Mobilunternehmen gesehen, wie zum Beispiel die Deutsche Post, die ebenfalls auf diesen Markt aufspringen wollte und hat es auch getan und aber kläglich gescheitert ist, weil die halt eine andere Einstellung mitgebracht haben. Und die Einstellung von Flixbus war zum Beispiel, niemals eigene Busse besitzen, sondern das als an Partner rauszugeben, die die Busfahrten dann durchführen. Sondern deren Ansatz war, ähnlich wie bei Airbnb, einfach nur eine Plattform zu schaffen zwischen Angebot und Nachfrage. Und das ist der Grund, weswegen die heute so erfolgreich sind. Das ist der Grund, warum die mittlerweile in die Zugwelt, also der Deutschen Bahn, auch Konkurrenz machen auf diversen Strecken und eben jetzt auch dieses Jahr in die USA expandieren, wo auch mittlerweile USA leicht nervös wird, zumindest mal, wenn man den Markt sich anhört.
Okay, also das heißt ja, dass die ein ganz kluges Geschäftsmodell etabliert haben, mit dem sie quasi den Markt für sich neu aufgerollt haben oder überhaupt aufgerollt haben.
Hm? Der Markt war ja vorher nicht existent. Es gab ja damals ein Gesetz, warum Bustransfers über Deutschland über längere Strecken nicht zu erfolgen hatte. Das gab es ja, dieses Gesetz, das Monopol ist gefallen oder dieses Gesetz ist gefallen. Und Flixbus hatte das relativ früh erkannt, hatte sich vorbereitet und hat einfach nur gesagt, wir bauen hier eine Plattform. Und diese Plattform bauen wir auf für Angebot und Nachfrage. Also Angebot ist Busreise von A nach B für Kosten XY. Viele junge Leute sind hingegangen, so günstig bin ich noch nie von A nach B über die große Distanz gefahren. Und die haben, glaube ich, nur einen einzigen Bus eigentlich in ihrem Fuhrpark mit drin, um einfach mal zu sehen, wie funktioniert überhaupt eine Busreise, wie kann man die bekleben, wie kann man das Branding drauf machen. Und haben dabei nichts anderes gemacht, als diese Plattform immer wieder zu analysieren, immer wieder zu optimieren, immer wieder die Daten abzugleichen, immer wieder gesehen, wann kaufen die Kunden, wie kaufen die Kunden, mobiles Endgerät, Desktop, Tablet, Android, Apple, wann kaufen die, zu welcher Uhrzeit, tagsüber, nachts. Machen die das vom Mobil, machen die das von zu Hause aus? Und daraufhin geht immer wieder die Informationen genommen, angepasst und somit sind sie Marktführer geworden. Relativ einfach. Ne? Wenn man das Modell mal so betrachtet, ist es relativ einfach. Ne?
Ja, also das heißt, im Prinzip haben sie bei Amazon geguckt, wie machen die eigentlich diese Customer Journey diese Zentrierung auf den Kunden 100%. Wie tickt der Kunde? Was ist dem wirklich wichtig? Nach was schaut der aus, etc., um eben das Angebot daraufhin zu optimieren.
Richtig, genau. Das ist und was sicher noch eine große Thematik ist, ist diese Kundenzentrierung. Das heißt also auch so die Sprache, auch so die Wortwahl, genauso wie das Branding auch genutzt. Auf welchen Kundenkreis möchte ich daraufhin abzielen? Und ich glaube, es dürfte jedem klar sein, dass ein Geschäftsführer nicht mit dem Flixbus von A nach B fährt. Er wird wahrscheinlich die Bahnflug oder das eigene Auto nehmen. Dementsprechend soll auch diese Person auch nicht angesprochen werden. Also wirklich auch den Zielkunden ganz klar im Fokus gehabt. Das sind vielleicht Studenten, das sind Schüler, das sind vielleicht Leute, die nicht den großen, dicken Betten Geldbeutel haben. Dann ist die Kommunikation eben auch sehr klar. Also wirklich, wir haben eine Kundenzentrierung auf die Sprache eben auch, auf das Design. Wir haben, ich glaube, sogar eine App gibt's dafür, die halt immer verfügbar ist. Das ist zum Beispiel auch das große Thema, was bei denen natürlich funktioniert hat. Was von Anfang an bei denen im Geschäftskonzept eben war halt neben der Kundenzentrierung, war halt die Einfachheit der Bedienung. Es muss klar sein, hey, du fährst von A nach B, kostet dich Preis X, willst du es haben, ja oder nein? Und so Zusatzdienstleistungen, du kannst aber da auch noch essen, trinken, was auch immer, war am Anfang gar nicht vorgesehen. Also okay. Wirklich auch doch die Simplizität stand ja auch nochmal drin. Und was sie immer wieder aufgebaut hatten, ist von Anfang an ist natürlich die Möglichkeit der Skalierung. Das heißt, wenn es bei einer Busstrecke funktioniert, dann funktioniert es auch bei 20 Busstrecken. Und wenn es bei 20 Busstrecken funktioniert, dann funktioniert es vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch in anderen Ländern. Das war immer das große Ziel von Flixbus.
Okay, das sind jetzt eigentlich drei Dinge, die ich daraus gehört habe. Einmal eben dieses Thema Kundenzentrierung, Fokus auf eine ganz spezifische Zielgruppe. Das zweite war die Einfachheit. Also mach's bitte nicht zu kompliziert. Es muss schnell gehen. Zack, zack, zack. Auch mit jedem Medium, das ich dafür benutzen kann, ob das jetzt ein Smartphone, ein Tablet oder ein PC ist. Und die dritte Idee ist, schau mal, wie du skalieren kannst.
Genau. Das heißt, wie kann ich ohne, also jetzt beim letzten nochmal genannt, wie kann ich ohne zusätzliche Manpower, zusätzliche Mitarbeiter dieses Unternehmen stark nach vorne bringen, indem ich vielleicht einfach nur ein schnelles Onboarding schaffe. Also wie schaffe ich neue Busstrecken drauf, neue Bus-Transportunternehmen draufschalte, die jetzt unter dem Branding Flixbus arbeiten. Das muss eben schnell funktionieren. Und auch zu wissen, wo sind meine Kunden, wie gesagt, wir hatten es vorhin schon angesprochen, Smartphone, Desktop, Mobil, WLAN, wie ist das zu erreichen? Also das ist nochmal das Thema Skalierung, das, was da ganz stark dahinter steht. Was bei den meisten Geschäftsmodellen nicht immer gleich im Fokus steht und das führt dann hinterher zu starken Problemen und zu starken Wachstumsschwierigkeiten natürlich auch.
Ja. Da wollte ich jetzt eigentlich gerade draufspringen, weil das du machst ja digitale Verkaufsförderung und da steckt für mich jetzt gerade ganz schön viel drin. Also ich bin jetzt ein mittelständisches, du sagtest, du warst viel in der IT, aber ich sage, Philipp, vielleicht bin ich jetzt gerade kein IT-Unternehmen, sondern ich bin jetzt vielleicht ein Kunststofftechnik-Unternehmen und sage, also ich müsste mich jetzt wirklich mal Richtung Digitalisierung bewegen. Wenn ich dann zu dir komme als Chefin und sage, was müssen wir denn jetzt tun, damit wir da einen Schritt weiterkommen? Was ist so dann deine Vorgehensweise?
Also meine Vorgehensweise fängt immer bei meinem Kunden direkt an. Also wirklich das, was du gerade gesagt hast, wenn ein mittelständisches Unternehmen zu mir kommt, dann fangen wir erstmal an, was ist überhaupt im Hause verfügbar? Also wir können jetzt nicht hingehen und machen jetzt hier einfach mal irgendeine Schablone genommen oder irgendein Vorgehensmodell, was in einem anderen Unternehmen super funktioniert hat und stülpen das jetzt auf das nächste Unternehmen über. Das geht eigentlich nicht, weil das ist immer noch ein Geschäft, was wir hier alle betreiben, was immer auf Menschen aufgebaut ist. Und hier geht der Schwerpunkt darum zu analysieren, welche Strukturen herrschen vor, welche Kultur herrscht auch in diesem Unternehmen vor. Wenn man überlegt, dass viele mittelständische Unternehmen irgendwann mal eine Webseite gebaut haben und nach dem Bau dieser Webseite eigentlich nie mehr wieder aktualisiert haben, dann wird es schwierig, jetzt in regelmäßigen Abständen, vielleicht auch in der Frequenz von einer Woche, neue Themen rauszubringen oder auch Sichtbarkeit zu schaffen oder auch Presseartikel, wenn das im Unternehmen gar keine Möglichkeiten dafür findet. Also wir müssen erstmal gucken, erster Schritt ist, was ist im Unternehmen da? Was können wir mit den vorhandenen Werkzeugen, Menschen, technologischen Werkzeugen, was können wir in kleinen Schritten eben auch machen? Und auch da ganz klar gesprochen, wo kann man vielleicht schon die ersten Erfolge eben auch erzielen? Und die müssen halt definiert werden. Und aktuell ist es halt nun mal so, dass viele Leute eben nach neuen Kunden schreien, weil die neuen Kunden natürlich dann auch Umsatz bringen und dieser Umsatz soll eben auch hinterher zu großer Marge oder zur Marge eben führen und das Unternehmen tragfähig machen. Aber auch hier haben wir schon das große Problem. Kundenansprache, wenn man das nochmal nimmt, ist immer das große Thema. Die Unternehmen gehen hin, wenn es vielleicht auch etwas schlecht läuft, dann zu überlegen, ich werde hier zur eierlegenden Wollmilchsau, ich biete alles an, Hauptsache ein Kunde kauft. Was heute überhaupt gar nicht mehr funktioniert in diesem Zusammenhang, sondern eher funktioniert, wenn man ganz stark in den Bereich reingeht, der Fokussierung, einen Kunden wirklich sich heraussucht, den klassisch in einem Methodiken herausarbeitet, für was dieser Kunde eigentlich auch steht. Und wenn es ganz gut läuft, auch zu erkennen, welche Probleme dieser Kunde eben auch hat. Und beim Erarbeiten dieser Kundenprobleme auch vielleicht aus dem eigenen Haus Lösungen anbieten kann. Das ist immer so der klassische Weg dann dahin, wo auch bei einigen Unternehmern so diese Aha-Effekte kommen, um zu sagen, ja, das macht ja total Sinn. Ich habe ja eigentlich seit 3-4 Jahren das eine oder andere Produkt schon gar nicht mehr verkauft. Es macht total Sinn, vielleicht auch mal mein ganzes Portfolio auch zu verkleinern, damit der Kunde draußen auch merkt, für was steht dieses Unternehmen. Und da sind wir da wieder, wo wir vorhin ja auch schon gestanden und gesprochen haben. Es geht also am Anfang geht es nicht darum zu sagen, was wird jetzt digital? Also digital soll fast von mir aus alles werden, weil erst wenn ich dann digitale Informationen vorliegen habe, kann ich sie auch analysieren, kann sie auswerten und kann meine Entscheidung darauf berufen. Was vielleicht auch ein einfaches Bild ist von mir, ist immer, wie viel Meter Leitsaktenordner irgendwo rumliegen in den Unternehmen, die eine irrsinnige Qualität an Daten haben, aber die sind halt leider in Leitsordnern gefangen und sind eigentlich nicht verwertbar für zukünftige Entscheidungen. Also das ist auch so ein Thema, wo der Unternehmer oder das Unternehmen immer noch gerne die Informationen auf Papier bevorzugt als in einer digitalen Lösung.
Okay, also das wäre schon mal ein erster Schritt, überhaupt mal aufzuräumen und zu sagen, was kann ich eigentlich im Bereich des Office-Management, im Bereich der Kundenansprache so weit digitalisieren, dass es sehr viel einfacher und schneller und effizienter passieren kann.
Das auf jeden Fall, aber ich muss halt immer wieder sagen, wo stecke ich meine Ressourcen rein? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Backoff sage, ich mache jetzt automatisierte oder digitalisierte Rechnungserstellung, indem ich sage, okay, eine Eingangsrechnung kommt rein, ich lasse die durch den Scanner durchlaufen und kann die dann zuordnen und jemand anderer muss die dann nur noch per E-Mail absegnen und freigeben zur Bezahlung, dann hat das sicherlich einen Vorteil. Aber die Frage ist, welchen Aufwand betreibe ich, um diesen Vorteil zu erreichen? Oder ich nehme diesen gleichen Aufwand in Zeit und Geld und versuche den natürlich im Verkauf beziehungsweise in der Kundengewinnung, in der Lead-Generierung, im Kundenmanagement oder im Lead-Management eben auch zu halten und langfristig fortzuführen, weil die Hoffnung besteht ja, dass ich im Bereich Verkauf jeden reingesteckten Euro eigentlich auch in mehrfacher Kurve wieder rauskriege. Und das ist halt so eine Abwägung zu bringen, das in Abwägung zu bringen. Ne?
Ja, okay, ich will jetzt gerade nochmal auf eins zurückspringen, Sascha, weil ich glaube, ich habe jetzt zu weit verstanden und meine Hörer auch, was es da für Chancen ist. Aber auf der einen Seite die Chance, auf der anderen Seite oftmals auch sehr viel Angst. Beinhaltet sehr viel Angst, gerade in den Unternehmen, so mein Arbeitsplatz wird vielleicht wegrationalisiert, weil mit dem ganzen Digitalisierung braucht es mich nicht mehr, braucht vielleicht keinen Außendienst mehr und braucht dies nicht mehr. Jetzt geht's ja gerade bei deinem Thema um Einstellung. Wie kriege ich die Menschen, sage ich mal, aufgeschlossen beziehungsweise mitgenommen in diese Welt und mehr hin zu, wir sind neugierig auf das, was da kommt und weg von, geh mir, weil das gefährdet eigentlich nur meinen Arbeitsplatz.
Vielleicht kann ich da gerade was Aktuelles zu berichten. Ich war gestern bei einem mittelständischen Unternehmen, auch aus der Beratungsbranche, ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt, auch zum Thema Digitalisierung. Und die fahren einen komplett anderen Ansatz und die bilden ihre Mitarbeiter einfach dahingehend sehr stark aus und sagen auch ihre Mitarbeiter, du mit der Leistung, die du hier bringst und mit der Ausbildung und mit der Erfahrung, die du hast, kannst du auch am Arbeitsmarkt weiter unterkommen. Aber wenn wir es schaffen, zusätzlich dir hier noch eine Möglichkeit zu bieten, dass du freiwillig hier bleiben möchtest, dann haben wir eigentlich alles richtig getan. Und deren Fluktuationsrate liegt unter 4%, was in der Beratungsbranche eigentlich sehr außergewöhnlich ist. Und die haben es eben dadurch geschafft, dass die sehr stark an der Mitarbeiterförderung, Weiterentwicklung eben auch ist, aber auf der anderen Seite eine hohe Transparenz und eine hohe Kommunikationsbereitschaft eben auch mitbringen.
Okay, also es heißt Aufklärung, Transparenz, nicht im stillen Kämmerchen mit diesen Dingen wursteln, sondern die Mitarbeiter wirklich mit auf die Reise nehmen, um möglichst wenig dieses Interpretationsmonster, wie ich das ganz gerne nenne, durchs Unternehmen zu schicken.
Genau, also das Thema Flurfunk ist ja so ein geflügeltes Wort, was das ja immer wieder entgegenspricht. Wenn ich eine hohe Transparenz und eine hohe Fluktuation von oder eine hohe Frequenz von Kommunikation habe, die offen und ehrlich eben auch ist, die auch einen Dialog und auch ein Streitthema vielleicht auch mal zulässt, dann gibt's eigentlich gar keinen Flurfunk. Dann gibt's auch dieses Monster, von dem du gerade geschrieben hast, wird auch gar nicht existent werden, weil wir es dadurch eben auch geschafft haben, dass das alles klar und offen ist. Ja, da sind wir bei dem Thema Vision. Wir wissen, wo wir alle hinwollen. Ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, wo wir 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen haben. Im Fußball war es ganz klar, dass sich alles diesem Thema, diesem Titel, diesem Erfolg eigentlich unterordnet von der Mannschaft und auch den Coaches und den Mitreisenden, die in diesem Umfeld so tätig waren. Damit ist ganz klar einfach zum Ausdruck gebracht, sobald ich weiß, wo die Reise hingeht, je weniger Angst habe ich, dass ich um meinen Job Angst haben muss. Und wenn die Reise irgendwie auch mal irgendwie abbiegt, so dass ich vielleicht nicht mehr im Zentrum meiner Arbeit bin, dann muss ich auch überlegen, wie kann ich einen Mehrwert für dieses Unternehmen bieten? Und das kann sein, dass man eine Umschulung macht, eine Weiterbildung macht. Aber ich glaube, da ist mittlerweile jeder Mitarbeiter für sich selbst verantwortlich, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein.
Okay, also wirklich diese Frage zu stellen, die Kennedy schon mal gestellt hat, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, umgemünzt, also frage nicht, was dein Unternehmen für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Unternehmen tun kannst, und damit haben beide ein Win-Win, weil es dann mehr Spaß macht, mehr Laune und ich mich auch in der Tat aktiv mit einbringen kann und meine Zukunft selber gestalten kann, als abzuwarten, bis vielleicht der Hammer fällt.
Naja, ist ja genau. In diese ähnliche fällt ja die Kerbe auch rein, wenn der HR-Verantwortliche des Unternehmens auf den Controller trifft und sagt, hey, wir müssen eigentlich alle unsere Mitarbeiter ausbilden. Dann sagt der Controller, ja, aber was passiert, wenn sie danach denn das Unternehmen verlassen? Also wenn sie toll ausgebildet sind, wenn sie das Unternehmen danach verlassen. Und dann fragt der HR-Verantwortliche dann wieder zurück den Controller, ja, was passiert denn eigentlich, wenn wir sie unausgebildet im Unternehmen lassen? Ja, das ist so, das ist so ein ähnlicher Spruch dahingehend. Und das ist so, glaube ich, auch dieses Thema, was wir in Deutschland auch haben, so nach dem Motto, wenn mir die Weiterbildung mein Unternehmen nicht bezahlt, dann mache ich es auch nicht, weil die sind ja schließlich dafür verantwortlich, dass ich einen guten Job mache. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Also dafür gibt es so viele Möglichkeiten wir haben noch nie so viele Möglichkeiten der Informationsgewinnung und Zugang zu Informationen gehabt und zu Wissen gehabt, wie es aktuell möglich ist. Und wer dann nicht die berühmte Extrameile geht, indem man sagt, ich setze mich abends noch eine Stunde hin, vielleicht nicht jeden Abend, aber abends mal eine Stunde hin, lese mir gewisse Berichte durch, entwickle mich weiter, was passt zu meiner Persönlichkeit, was passt zu mir, meinem Ziel, was ich habe, Weiterbildung, eine Auszeichnung, die nächste Stufe erreichen, was sind denn meine Schwächen, möchte ich an meinen Schwächen oder an meinen Stärken arbeiten, auch diese Einstellung ist mittlerweile wichtig und entscheidend geworden. Nicht nur zu sagen, ich weiß über meine Schwächen, sondern eher auch zu sagen, naja, ich kenne meine Stärken und ich versuche lieber die Stärken noch besser zu machen, als meine Schwächen zu Stärken zu machen, weil der Aufwand einfach viel zu groß ist. Und all diese Erkenntnisse fließen ja heute überall rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Schalter, der auch im Kopf umgelegt werden muss. Das heißt, wir sind alle für uns selbst verantwortlich, was wir mit unserem Leben machen. Und wenn wir entscheiden, dass wir einen ganz normalen 9-to-5-Jobs haben, von morgens 9 bis nachmittags um 17 Uhr, und danach interessiert mich das nicht mehr, dann ist das auch eine Entscheidung. Aber ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dass das nicht zukunftsfähig ist.
Ja, dass diese Jobs immer weniger werden, weil sie immer mehr von Maschinen oder künstlich Intelligenzsystemen übernommen werden, wo wir mittendrin in der Digitalisierung sind. Und wir wissen ja auch heute, dass junge Leute ganz oben auf ihrer Wunschskala auch die Weiterbildung stehen haben.
Absolut. Aber es sind halt auch nicht nur die schlecht ausgebildeten Sachen, die uns hier mit der künstlichen Intelligenz um die Ohren fliegen. Amerika produziert zum Beispiel auch in dem Thema Rechtsanwälte, Jura, haben die eine sehr starke Kompetenz, was das Thema künstliche Intelligenz betrifft. Und zwar in der Untersuchung von neuen Mandate, die sie da durch alte Mandate und deren Urteile, die ähnlich gelagert sind, durchlaufen lassen, um rauszufinden, ob dieses Mandat Aussicht auf Erfolg oder Nichterfolg eben bringt. Und das wurde immer schon so gemacht bei großen Rechtsanwaltskanzleien, aber dadurch, dass die Technologie so weit fortgeschritten ist, können das jetzt Computer und künstliche Intelligenz vollziehen, was zur Folge hat, dass die Juristen, hoch ausgebildete Juristen, eigentlich nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen, sondern sich mit anderen Dingen beschäftigen können. Also daran sehen wir schon, dass wir eine leichte Verschiebung auch der Arbeitsinhalte bekommen durch künstliche Intelligenz, Technologien und die ganze Sache, die uns auch noch alles auf uns zukommt.
Ja, ja. Also man merkte ja diese Leidenschaft für das ganze Thema an. Wann hast du damit gestartet zu sagen, also diese Digitalisierung schaue ich mir als Sascha Zöller, der ich schon 20 Jahre als Berater unterwegs bin, jetzt mal näher an, weil da scheint ja irgendwie echt Musik drin zu sein.
Naja, für mich gab es das nicht. Für mich war das eigentlich immer schon da. Das heißt, ich habe nie den Schalter umgelegt und habe gesagt, jetzt kümmere ich mich um das Thema Digitalisierung. Ich habe, wie du sagtest, schon seit über 20 Jahren IT-Projekte gemacht, die immer einen starken strategischen oder operativen Bezug zur IT hatten und auch Produktentwicklung, die mit IT Bezug hatten, im Front- oder Backend-Bereich. Aber ich habe dann immer rausgefunden, dass da Methodiken fehlten, dass da die Einstellung fehlt. Es fehlte die Einstellung der Flexibilität. Es fehlte die Einstellung auch zu sagen, was passiert denn nach Version 1.0? Auch so zum Beispiel so ein Thema, so eine Lernkurve, die ich halt auch immer festgestellt habe, dass wir Deutschen gerne dazu neigen, eine Version auf den Markt zu schmeißen, sich dann in die Hängematte zu legen und sagen, hey, jetzt habe ich die meiste Zeit und die harteste Arbeit getan, während die Amerikaner dann erstmal sagen, nee, wir schmeißen mal die Version 0.9 auf den Markt, guck, wie die ankommt, passen die noch an, dann ist die Version 1.0 noch besser als geplant. Und sogenannte Beta-Versionen, die wir auch durch Google und deren Applikationen öfters mal sehen. Aber auf der anderen Seite auch danach hinterher interessiert sind, das Unternehmen und die Produkte weiterzuempfehlen. Ne? Flixbus hatte ich vorhin als Beispiel genannt. Die sind nie stehen geblieben. Die wollten immer weiter. Nach der Version 1.0 haben sie gesehen, wie die Kunden dieses Produkt annehmen, wie sie damit arbeiten, wie sie buchen, wie sie stornieren, wie sie reisen, was passiert auf Reisen, was kann man da noch alles anbieten. Ja, wirklich weiter. Also dieses stetige Lernen, dieses stetige Ausprobieren, dieses stetige neue Erfahrungen sammeln, das ist, glaube ich, das große Thema, weiterhin für die Zukunft auch.
Okay, auch das ist quasi auch das, was in dir drin gesteckt hat, zu sagen, ich will es besser verstehen, ich will noch mehr dahinter schauen und was dich mehr oder weniger jetzt da auch hingebracht hat, wo du heute bist.
Also mich hat mehr oder weniger auch immer, das hatte ich ja auch gerade in den Beispielen Flixbus und Klöckner versucht darzustellen, mich haben die Konzepte dahinter interessiert, mich haben die Einstellung interessiert. Thema Gisberg-Rühl, der hat dann gesagt, ich gehe nach Amerika, Silicon Valley, ich will das jetzt wissen und ist dann mit einer positiven, negativen Information zurückgekommen, hat gesagt, wir müssen uns hier radikal ändern, sonst sind wir demnächst nicht mehr am Markt etabliert. Das ist immer diese Konzepte, wie haben die angefangen? Also wie war wirklich der Tag 1? Gegen welche Widerstände sind die angetreten? Mussten sie auch bekämpfen? Auch das Thema Flixbus ist an sich am Anfang nicht so super toll gestartet, hat es aber dann hingekriegt, technologische Art, Menschen, wie auch immer. Und das ist heute jetzt ein Vorzeigeunternehmen, was das Thema betrifft, wie man einen Markt komplett übernehmen kann. Glaube ich, einen Marktanteil von über 60-70%. Also für mich hat es immer sehr stark die Interesse geweckt für die Konzepte, die dahinter stecken. Und eben ja, okay. Auch mit welchen Einstellungen sind die ja immer da rangegangen. Ne? Wollte ich das? Oder ja, ich höre ich mir zu, gucke ich mir an, aber machen tue ich sowieso nichts. Oder will ich hier wirklich, oder will ich hier einen Markt eben für mich beanspruchen? Oder will ich einfach nur sagen, ich möchte einer der größten Spieler in diesem Markt einfach werden? Ne?
Okay, also Einstellungen und Konzepte, ja. Das ist so eine Mischung, die uns unglaublich helfen können, diese Digitalisierung und die Zukunft zu meistern. Sascha, was ist deine Botschaft an die Unternehmen?
Für mich ist die Botschaft, die ich jetzt, glaube ich, in den letzten 40 Minuten schon immer wieder da gesagt habe, einfach mal anfangen machen, ein kleines Team zu gründen, sich auch eine blutige Nase mal zu holen und einfach mal auch mal hinfallen, aufstehen. So haben wir alle laufen gelernt, so haben wir alle Fahrradfahren gelernt. Es liegt in unserer Natur, ein Ziel zu verfolgen, auch wenn es mal schwierig wird. Und das kann ich nur jedem Unternehmer mitgeben. Ich weiß, dass viele Unternehmer sagen, ich habe ein gewisses Alter, ich habe die Rente quasi schon im Blick, ich kann die in Jahreszahlen an einer Hand absetzen, warum soll ich abzählen, warum soll ich hier noch was tun? Es geht nicht darum, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Es geht darum, ein Team um sich herum zu bauen, die genau diese neuen Themen aufnehmen und von diesem Team eigentlich ganz genau zuhören, wie die Zukunft aussieht, das Team auch ein Stück weit Freiraum lassen, zu experimentieren, wie ich es vorher mehrfach gesagt habe. Es geht nicht darum, die Digitalisierung selbst umzudrehen oder selbst zu erschaffen im Unternehmen. Das sollen andere machen. Aber dabei zu sein und das zu steuern und das zuzulassen, das ist, glaube ich, die Masteraufgabe jedes Unternehmenslenker, ob Inhaber geführt oder Geschäftsführer, das ist, glaube ich, die Kernaufgabe.
Okay, sehr schön. Wenn wir das jetzt einfach mal ein bisschen größer nehmen und sagen, wir schauen uns jetzt mal die Gesellschaft an sich an, was ist es denn in deinen Augen, was da in Zukunft grundsätzlich wichtig wird für uns als Menschen?
Ich glaube, das Thema Kommunikation, die menschliche Kommunikation, darf nicht hinten runterfallen in jeglicher Kommunikation, die wir digital ausüben. Also sei es Skype-Call oder jetzt hier auch in dem Fall über so einen Podcast, sondern wir müssen wieder lernen, wie mit Menschen zueinander kommunizieren, in die Augen schauen, auch das Thema nonverbale Kommunikation wieder lernen oder lernen auch, dass das eine Entscheidung ist für Antipathie oder Empathie. Ich glaube, das dürfen wir hierdurch nicht verlernen. Das Gute ist, dass wir auf vielen Veranstaltungen, die sehr fachbezogen sind, komischerweise immer einen großen Zulauf haben. Das heißt, Menschen wollen mit Menschen zu tun haben, Menschen wollen mit Menschen zu Gleichgesinnten sich treffen und wollen sich austauschen, wollen sich vernetzen. Das kann später alles über die heutige Technologie erfolgen, aber der menschliche Kontakt ist einer der entscheidenden Stärken, die wir als Mensch eben haben, und das darf uns nicht abhanden kommen. Und deswegen denke ich mal, dass das der entscheidende Grund ist, dass wir das in der Zukunft nicht verlieren, trotz aller Technologien, trotz aller Digitalisierungsmechanismen und vielleicht noch nebenbei nicht alles als wahrnehmen, was man in diesen digitalen Plattformen als vorgesetzt bekommt.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Sascha, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr schönes Schlusswort zu sagen. Bitte, bitte nehmt die Kommunikation ernst, geht's weiterhin zu Veranstaltungen, vernetzt euch und danach kann man sehr viel einfacher über alle möglichen Medien miteinander in Kontakt bleiben. Aber der echte menschliche Kontakt, ich nenne das ganz gerne echte Begegnungen wagen, ja, sollte uns es wert sein, so manche Smartphone in der Tasche stecken zu lassen und sich auf den Weg zu machen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Absolut, absolut. Und wir müssen da, glaube ich, auch der nachfolgenden Generation nicht nur im Bereich der Welt, der Ökonomie und den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, der Welt hinterlassen, sondern wir möchten ja auch gerne als Unternehmer diesen Menschen auch eine Möglichkeit geben, auch in diese neuen Unternehmen, Welten reinzuwachsen und auch eben auch dort tätig zu werden. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Aufgabe halt auch für uns Unternehmer, dass wir das sogenannt enkelfähig machen. Also dass das wirklich ein Unternehmen wird, die auch für unsere Enkel noch, ich sage jetzt mal, ein Interesse bekundet.
Absolut. Und da haben wir eine wunderbare Aufgabe vor uns. Wir alle miteinander als Gesellschaft, als Menschen, die Unternehmen lenken und als Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Und das heißt nichts anderes, als seine Zukunft zu bauen, und zwar aktiv zu bauen. Und deswegen danke ich dir jetzt ganz, ganz herzlich für deine Zeit, lieber Sascha. Danke, dass du bei mir im Podcast warst.
Liebe Silvia, ich danke dir für die Möglichkeit, hier zu sein.
Ganz, ganz gerne. Meine Damen und Herren, das war wieder Bau dir deine Zukunft, diesmal mit dem ganz, ganz spannenden Thema Ja zur Digitalisierung mit Sascha Zöller. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine Rezension auf iTunes oder YouTube, und bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.